Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz in Ulm hört ihr auch heute am Dienstag und zwischen Montag und Donnerstag gibt es immer zwischen 16 und 17 Uhr die Plattform, die Stunde, in der ihr zu Wort kommt, und heute für euch am Mikrofon in der nächsten Stunde Frank Rieddorf. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich einen großen Gast von der Stadt Ulm bekommen habe, der auch gleich zugesagt hat, und begrüße den dritten Bürgermeister der Stadt Ulm, Tim von Willing. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Schönen Nachmittag.
Wir werden eine schöne Stunde verbringen, hoffe ich mal. Sie sind zuständig für die Fachbereiche Stadtentwicklung, Bau und Umwelt, dritter Bürgermeister der Stadt Ulm. Ist das die korrekte Bezeichnung?
Das ist die korrekte Bezeichnung. Okay. Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, Bau und Umwelt.
Sehr schön. Dann fangen wir gleich mal kurz mit einem biografischen Hintergrund an. Vielleicht, wenn Sie mal ganz kurz erzählen, was Sie alles gemacht haben, bevor Sie dann zur Stadt Ulm gekommen sind.
Ja, also wenn ich mal am Anfang anfange, klar, ich habe wie viele nach der Schule mit dem Studium begonnen. Ich habe Architektur studiert mit einem städtebaulichen Schwerpunkt. Das ging so eine relativ lange Zeit. Danach bin ich mehr durch so ein bisschen einen Zufall in ein sogenanntes Referendariat reingerutscht. Das ist so eine zweijährige Zusatz, ich würde mal sagen Trainee-Programm von den Ministerien. Das war damals in Bayern, wo man viel über Verwaltung lernt. Hätte ich mir damals im Studium nicht träumen lassen, dass das ein Weg sein könnte, aber manchmal rutscht man eben in solche Dinge auch rein. Und da habe ich viel über Verwaltung gelernt, viel auch Verständnis entwickelt für gesellschaftliche Zusammenhänge und habe gemerkt, das interessiert mich. Ich habe danach nochmal 2 Jahre in einem freien Planungsbüro in Stuttgart gearbeitet und dann hatte ich verschiedene Stationen. Ich war schon mal in Ulm 4 Jahre lang, habe da eine sehr schöne Stelle gehabt, schöne Projekte wie die Neue Mitte damals als Projektleiter bei der Stadt leiten dürfen, aber auch so Themen wie das Sonnenfeld oben oder das Brauerviertel oder diesen Xinedome, also Ansiedlungen, größere Projekte bei der Stadt, die eine besondere Aufmerksamkeit bedurft haben, und bin dann über Umwege zeitlang in Erlangen, dann 8 Jahre lang Leiter der Stadtplanung in Tübingen, wieder als Bürgermeister in Ulm gewählt worden.
Wie wird man denn Bürgermeister, wenn Sie das vielleicht mal kurz erläutern können? Kriegt man da einen Ruf, ähnlich den Professoren, stellt sich dem Gemeinderat, oder wie funktioniert das? Oder wie ist es bei Ihnen so
gelaufen? Also gibt unterschiedliche Formen. Ulm ist da tatsächlich sehr vorbildlich gegenüber anderen Städten. Die Ulmer sind sehr dezidiert nicht auf der Parteipolitik-Schiene unterwegs, um Bürgermeister zu finden. In vielen Städten wird das parteipolitisch besetzt. Das ist hier glücklicherweise nicht der Fall, sondern den Ulmern war es ganz wichtig, dass Fachleute, nicht Oberbürgermeister, aber die Fachbürgermeister werden. Alle 3 Bürgermeister, nicht Oberbürgermeister, alle 3 Fachbürgermeister sind parteilos in Ulm, was, finde ich, ein sehr schönes Zeichen ist auch, dass die Bürgermeister eben für alle Fraktionen, die im Gemeinderat vertreten sind, da sind. Man bewirbt sich ganz normal, also als Planer verfolgt man die Szene und weiß, an welchen Stellen eben entsprechend Stellen ausgeschrieben sind. Manchmal wird man angesprochen. Ich bin von einzelnen Fraktionen aus dem Gemeinderat angesprochen worden, die mich noch kannten, die verfolgt hatten, die so auf der Suche waren, gesagt haben, wer könnte denn bei uns sich bewerben? Das ist aber dann keine Zusage, sondern das ist eher eine Aufforderung, sich in ein Bewerbungsverfahren zu begeben. Und dann ist es ganz normal, bewerben sich verschiedene Leute. Wir waren 3 Personen in der Endrunde. Und dann muss der Gemeinderat eine Person auswählen.
Und das sind Sie jetzt seit 2015, glaube ich.
Genau.
Also quasi wieder zurückgekehrt nach Ulm. Sind Sie jetzt mehr der künstlerisch kreative Architekt aus dem Studium oder schon durch Ihre Tätigkeit eher ein Verwaltungsmensch? Oder kann man da dazwischen sein?
Sehr ernüchtert natürlich, nein. Ich glaube, die große Kunst ist, beide Belange zu berücksichtigen, weil das eine geht ohne das andere nicht. Also die reine künstlerische Tätigkeit, die vielen auch am Studium beigebracht wird, die auch Grundlage des Studiums für viele auch ein Ansporn ist, diesen Beruf zu erlernen, die reicht nicht aus, um Sachen tatsächlich auch umzusetzen. Und eine Stadtverwaltung ist jetzt anders als ein Unternehmen, was so eine sehr klare Zielrichtung hat. Also bei einem Unternehmen weiß ich, ich will ein Auto bauen oder ich will eine bestimmte Produktlinie entwickeln oder sowas. Also da ist eine sehr, sehr klare Zielrichtung vorhanden. Das ist bei einer Stadtverwaltung nicht so. Da gibt es Leute, die kümmern sich um Grün, da gibt es Leute, die kümmern sich um Straßen, Leute, die kümmern sich um Häuser, Leute, die kümmern sich um Kindergärten. Und die können völlig unterschiedliche Interessen, gegensätzliche Interessen haben. Und da gilt es darum, eben Kompromisse zu schmieden, auch Wege zu finden, die eben von allen Interessen so das Beste beinhalten. Das ist die Idealform. Und deswegen funktioniert das nicht nur mit einem kreativen, mit einer kreativen Begabung, sondern es braucht eben auch die Fähigkeit zur Moderation, Mediation und zum Zusammenbringen unterschiedlicher Interessen.
Was können Sie jetzt eigentlich alles de facto entscheiden und wo sind Ihnen die Hände gebunden, respektive welche Gremien oder anderen Mitarbeiter der Stadt oder der Parteien greifen denn in die Entwicklungen ein? Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, der Herr von Winding, was der da wieder für Baustellen hinsetzt oder wie schaut's denn da am Bahnhof aus? Sind Sie da jetzt der richtige Ansprechpartner? Also Sie sind der Ansprechpartner, weil das in Ihr Fachgebiet fällt, aber sind Sie da jetzt der Ansprechpartner oder muss man sagen, Moment, das funktioniert ja nicht so, dass ich jetzt sage, ach, ich hätte gerne den Bahnhof so und so gestaltet, dann machen wir das mal, sondern wie funktioniert es in der Realität?
Also es gibt natürlich klassisch eine Zuständigkeitsordnung, wie in jedem großen Betrieb. Die Stadtverwaltung ist im Prinzip auch ein großer Betrieb oder ein großes Unternehmen. Gibt es eine Zuständigkeitsordnung, wer was darf, bis zu welcher Größenordnung wer was entscheiden darf. Das, glaube ich, ist aber nicht die richtige Antwort auf Ihre Frage, sondern die richtige Antwort ist, dass gerade bei Themen, die Bevölkerung, die Gemeinschaft, die Bürgerschaft bewegen, man nicht mit Zuständigkeitsordnungen kommen darf, sondern da gilt's, und das kann ein ganz kleiner Fall sein, manchmal geht's nur um einen Baum, ja, da kann man ganz eindeutig sagen, das kann sogar eine Verwaltungsabteilung selbstständig entscheiden, ob der gefällt wird oder nicht, kann aber eine so große Bedeutung bekommen, dass die Zuständigkeitsordnung nicht reicht, sondern dass man eben versuchen muss, die Personen, die es bewegt, einzubinden, mit ins Boot zu bekommen und mit denen entsprechend auch in eine Diskussion zu kommen. Manchmal kann man auch relativ große Dinge selber entscheiden, weil die Auswirkungen oder der Konsens, dass diese Themen richtig sind, auch das ermöglichen. Grundsätzlich ist eine Stadtverwaltung aufgeteilt eben in handelnde Abteilungen, in Bürgermeister, die die Verwaltung leiten, gleichzeitig auch die Verknüpfung zum Gemeinderat geben und der Gemeinderat, der wie so ein Aufsichtsratsgremium ist, der regelmäßig tagt und der im Prinzip repräsentativ für die Bürgerschaft steht und die Entscheidungen formell trifft. Wir haben aber ganz viele Punkte, da reicht es nicht aus, in den Gemeinderat zu gehen. Gerade die, Sie haben das am Bahnhof angesprochen, um da auch eine große Unterstützung zu bekommen in der Bevölkerung, ist es total sinnvoll und notwendig, dass man eben breit auch mit verschiedenen Menschen redet und deren Interessen und Ziele versucht zu verstehen und mit einzubinden. Das heißt nicht, dass man immer Konsens kriegt, das ist völlig ausgeschlossen. Also es ist einer meiner Lieblingssätze in meinem Job ist, Planung ist die Suche nach Lösungen bei nicht zu erwartendem Konsens. Davon kann man ausgehen, aber es ist zumindest notwendig, um überhaupt Entscheidungen vorbereiten zu können. Das heißt, ich würde mich selber eher als jemanden bezeichnen, der versucht, Interessen aufzuzeigen, zusammenzuführen und daraus Entscheidungsvorschläge und Entscheidungswege zu machen und dann möglichst die zuständigen Stellen, manchmal bin ich das selber, manchmal ist es der Oberbürgermeister, manchmal der Gemeinderat, zur richtigen Entscheidung zu bewegen.
Beispiel Neue Mitte, da waren Sie ja noch in einer anderen Funktion, aber wie würden Sie sagen, wie stark wurden Sie da eingeschränkt oder konnten Sie sich da in dem Sinne so die Ideen durchsetzen, die Sie vorgehabt haben? Oder was kam hinten bei raus, wie viel Prozent Zugeständnisse muss man dann so machen?
Da muss man, glaube ich, mit einem Bild aufräumen, was die Architekten sehr oft auch gerne von sich selber zeichnen. Das ist so der Begriff der Autorenschaft. Ein Architekt gefällt sich oft gerne selber in dem Thema, er hat ein Haus gebaut oder ein Haus geschaffen. Das hat er natürlich nicht selber geschaffen, sondern er hat Ideen entwickelt und hat dann ganz viele verschiedene Interessen zusammengeführt. Das ist noch viel heftiger bei einer städtebaulichen Entwicklung. Nehmen wir jetzt den Bahnhof als Beispiel. Das ist niemals die Entscheidung von einer Person, sondern das sind ganz, ganz viele Sachen, die an diesem Thema zerren in verschiedene Richtungen. Und da entwickeln sich Schwerpunkte und man kann Schwerpunkte beeinflussen und kann versuchen, die Schwerpunkte zu verschieben. Aber es ist eigentlich niemals ein größeres Projekt, was durch eine Person entschieden wird. Mhm. Und es sind meistens auch keine guten Projekte, die durch eine Person entschieden werden, sondern städtebauliche Prozesse leben davon, dass ganz viele Themen zusammengeführt werden.
Also muss man sich da sozusagen als Architekt oder man nimmt sich zwangsläufig zurück, weil es gar nicht anders funktioniert. Also man hat nicht, wie Sie selber gesagt haben, vielleicht was da verbreitet ist, der Architekt verwirklicht sich da selber und drückt seine Ideen durch. Das gibt es vielleicht ganz wenige Ausnahmen eventuell. Das ist immer das, was dann groß durch die Medien geht, hat aber jetzt bei einer Stadt wie Ulm überhaupt keine wirkliche Relevanz oder ist nicht realistisch.
Also natürlich braucht es ein Bild und ich würde sagen, man hat so zwei Funktionen. Die eine Funktion ist tatsächlich eine eigene Meinung oder ein eigenes Bild oder ein eigenes Ziel zu entwickeln. Das heißt, ich habe natürlich eine starke Vorstellung, das was Sie eben mit das zu diesem kreativen Teil. Ich habe eine Vorstellung, wie die Stadt funktioniert, am besten funktioniert. Und ich habe auch einen starken Gestaltungswillen, der persönlich motiviert ist, weil ich bestimmte Ideen umsetzen möchte. Das ist aber nur der eine Teil der Aufgabe. Der andere Teil der Aufgabe ist, diese Ideen in einen Blumenstrauß mit vielen anderen Ideen, die genauso ihre Berechtigung haben, also nicht nur, weil ich Bürgermeister bin, habe ich deswegen nicht mehr Recht als andere, muss ich eben den Blumenstrauß zusammenstellen und muss versuchen, aus diesem Blumenstrauß ein möglichst gutes Ganzes zu schnüren. Vielleicht muss man einzelne Blumen auch rausnehmen, weil sie nicht dazu passen oder weil sie giftig sind oder weil sie mehrheitlich nicht dazugehören sollen. Aber mein eigener Gestaltungswille ist erstmal nicht mehr als eine Blume in diesem Blumenstrauß.
Sehr schöne Metapher mit dem Blumenstrauß. Mal eine andere Frage. Orientiert man sich an anderen Städten, an anderen Architekten, dass Sie sagen, Stadt XY, auch von mir aus auf anderen Kontinenten, da können wir was lernen oder das ist ein Ideal, was man mal vielleicht für Ulm Ideen übertragen kann? Gibt's da etwas oder ist es eher nichts mehr Realistisches, an das man sich orientieren kann? Jetzt gerade was jetzt Städteplanung betrifft, weil ja vielleicht andere Länder uns ein bisschen voraus sind in manchen Dingen, oder?
Leider wenig. Oder vielleicht anders formuliert, ja, wir machen das viel und es ist zwingend notwendig, aber ich merke schon, dass man so in dem täglichen Aufgabenschwerpunkt so ein bisschen gefangen ist. Also man sieht oft die eigene Stadt, sehr, sehr relevant und der Blick über die Teetassenrand hinaus, der ist nicht ganz einfach. Wir versuchen das an vielen Stellen, es ist zwingend notwendig, also es gibt so viele leuchtende Beispiele in vielen Fällen. Man kann jetzt nie sagen, eine Stadt ist in jeder Beziehung besser, aber man kann zum Beispiel sagen, wie in der Stadt Kopenhagen in den letzten 30, 40 Jahren Mobilität und Verkehr diskutiert und entwickelt worden ist, hat zu einem wirklich fortschrittlichen Bewegen in der Stadt geführt. Sehr verträglich, sehr effizient, kostengünstig und gleichzeitig eben auf einem hohen Erreichbarkeitsniveau. Man kann ganz viel erreichen, ohne viel im Stau zu stehen. Gleichzeitig gibt es andere Städte, die vielleicht auf dem Bereich der Quartiersentwicklung vorne sind. Dann gibt es Städte, die haben leuchtende Beispiele für die Gestaltung von öffentlichen Flächen. Da ist Ulm übrigens tatsächlich über die neue Mitte und jetzt auch über das Projekt der Karlstraße relativ weit mit beispielhaften Projekten vorne dabei. Und da ist es absolut richtig und zielführend, sich umzuhören mit Exkursionen. Ich war letzte Woche in Wien, nicht auf Urlaub, sondern einfach um dort zu lernen, wie der Wohnungsbau in der Stadt Wien funktioniert. Man lernt da auch oft viele Sachen, die einem nicht gefallen, wo man das Gefühl hat, naja, das ist sehr hoch gelobt, aber ob es nun wirklich ein Modell ist, was man übernehmen will und als Grundlage machen will. Aber auch das ist etwas, was einem weiterhilft. Also Modelle, wo man sagt, das sollten wir vermeiden. Ja. Mhm. Von daher ist meines Erachtens der Blick in andere Städte, wenn er differenziert passiert, fast immer hilfreich.
Sehr gut. Wir werden jetzt eine kleine musikalische Unterbrechung machen mit unserem Gast von letzter Woche. Der liebe Joe hat mir nämlich seine neue CD in die Hand gedrückt. Jo Kraus, Joe Jazz heißt die. Da hören wir jetzt mal den ersten Track rein. Habe ich noch gar nicht schon. Awesome Baby. Und dann geht es in 3,5 Minuten weiter mit dem Herrn Tim von Winning. Bis gleich. Awesome Baby, die neue Scheibe vom lieben Jo Kraus. Hier bei der Plattform geht es jetzt weiter mit dem Bürgermeister Tim von Winning, Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt. Und jetzt kommen wir gleich mal zu dem Thema, das ja, mit dem Sie momentan immer sehr viel konfrontiert werden. Habe ich ja schon vorhin auf dem Gang schon gemerkt. Ja, das Thema überhaupt, die vielen Baustellen. Wenn wir Umfragen machen oder wenn wir auch auf Facebook gefragt haben, ja, was wollen wir denn den Herrn von Winning fragen? Da war immer alles, ja, was ist denn mit diesen Baustellen? Alles dreckig, nichts geht voran, alles nur Chaos. So ist der subjektive Einblick von dem einen oder anderen. Wollen Sie dazu etwas sagen?
Ja, man kann ja fast nichts sagen dazu. Man kann nichts sagen. Klar, das ist was im Moment die Stadt ganz, ganz extrem prägt. Und es ist auch was wir jetzt uns, glaube ich, so nicht gewünscht hätten, dass das alles auf einen Zeitraum fällt. Manchmal hat man Dinge im Griff in der Entscheidung und manchmal nicht. Ich bin jetzt jemand, der im Prinzip das alles, ja, der ist ja dazugekommen seit 2 Jahren, als alles entschieden war. Das heißt, ich kann jetzt nur dafür sorgen, dass es einigermaßen glimpflich über die Bühne geht oder kann eben die Verantwortung übernehmen, wenn es nicht klappt. Aber vielleicht nochmal 2, 3 Sätze, warum das jetzt so viel auf einmal gekommen ist. Das sind, glaube ich, bei der Straßenbahn, die ja im Moment, glaube ich, so am allermeisten die Stadt prägt, was so den Eingriff angeht, ist es so, dass wir eben über Rahmenbedingungen, die gesetzliche Grundlage sind, zeitlich begrenzt sind, wie lange wir bauen dürfen. Wir haben eine Förderzusage und die ist wichtig, weil von den gut 200 Millionen, die wir für die Straßenbahn ausgeben, weit über 100 Millionen Fördermittel von Bund und Land bekommen. Und die sind zeitlich befristet. Alles, was wir nicht bis 2019 abgerechnet haben, also fertig gebaut, Rechnung gestellt, Rechnungen geprüft und abgerechnet haben, bekommen wir nicht mehr gefördert. Und das ist ein großer Ansporn, weil das ist wirklich viel Geld und die Stadt könnte sich diese Straßenbahn niemals leisten, wenn wir nicht diese Unterstützung von Bund und Land bekommen würden. Das heißt, wir haben da eine sehr, sehr enge Zeit, einen engen Zeitplan, in dem wir abarbeiten müssen. Und deswegen haben wir nicht, wie das manchmal üblich sein könnte, sozusagen an einer Stelle der Stadt angefangen und dann langsam uns durch die Stadt gearbeitet, sondern wir mussten quasi an allen Enden der Stadt gleichzeitig anfangen und parallel. Und deswegen kommt es einem so vor, dass eben da auf mehreren Kilometern in der Stadt durchgehend eine Straßenbaustelle ist und eben an den neuralgischen Punkten, Karlstraße, Neutorstraße, Olgastraße, Bahnhof, also in dem Bereich, der tatsächlich einer so der Hauptarterien der Stadt verkehrlich darstellt. Das zweite ist das Thema Sedelhöfe, eine echt große Baustelle, auch eine Größenordnung von 200 Millionen, über 200 Millionen, die da in den nächsten 2 Jahren verbaut werden, 2, 3 Jahren verbaut werden. Die hätten wir sehr gerne jetzt schon eröffnet gehabt. Aber alle, die eben schon mehrere Jahre hier auch das verfolgen, haben mitbekommen, dass eben da ein Investor, mit dem sich die Stadt verständigt hat, plötzlich ausgestiegen ist, an einen Nachfolgeinvestor übergeben hat und damit die Stadt eben 2,5 Jahre verloren hat in der Abwicklung. Und das büßen wir jetzt eben, weil die Maßnahme noch nicht fertig ist, sondern jetzt auch in diese Zeit reinfällt. Und die dritte große Maßnahme ist das Thema der Tiefgarage, die wir auch vor dem Bahnhof bauen. Das wäre etwas gewesen, was man vielleicht noch hätte schieben können. Wobei da auch dem Gemeinderat sehr wichtig war, dem Einzelhandel hier ein Zeichen zu geben und zu zeigen, wir kümmern uns auch darum, eben entsprechend die Erreichbarkeit der Innenstadt auch mit für den Individualverkehr entsprechend zu verbessern. Und man kann ja da auch immer die Frage stellen, ist es besser, jetzt 3, 4 Jahre wirklich große Qualen zu haben, aber danach fertig zu sein? Oder ist es besser, jetzt nicht ganz so schlimm, aber dafür dann eben danach nochmal 3, 4 Jahre dran zu hängen? Und wir haben uns jetzt eben für den ersten Teil entschieden.
Wenn es dann danach fertig ist, ab wann können Sie denn schon mal sagen, gibt es erste sichtbare, spürbare Verbesserungen? Oder muss man wirklich jetzt noch die 4 Jahre komplett durchwarten?
Also ganz deutlich kann man sagen, dass es diesen Sommer noch mal sehr, sehr heftig wird. Da werden wir gerade in dem Bereich Neutorstraße, also vom SWU-Gebäude bis zum Bahnhof, intensiv umbauen. Das heißt, in den Sommerferien wird auch die Straßenbahn durch Busse ersetzt, man nennt es Schienenersatzverkehr, weil wir in dem Bereich die Gleise neu ordnen und bauen müssen, auch auf der Strecke, die jetzt schon von der Straßenbahn gebaut wird. Das heißt, in den Sommerferien lohnt es sich, Urlaub zu machen. Danach wird dann sehr bald auch die Karlstraßenkreuzung, Karlstraße-Neutor, da wo die Ludwig-Erhard-Brücke runterkommt, fertig sein, was, glaube ich, eine große Erleichterung bringen wird. Wir werden ab dem Sommer 2018 in etwa mit der Straßenbahn sehr weitgehend fertig sein. Da wird man nur noch an einzelnen Stellen in der Stadt Restarbeiten machen und spätestens zum Fahrplanwechsel 2018, also im Dezember 2018, wird die Straßenbahn in Betrieb gehen. Dann ist zumindest mal diese Baustelle durch. Vor dem Bahnhof werden wir noch sehr viel länger bauen. Da wird man sicher bis 2021 mit starken Einschränkungen rechnen müssen. Auch da wird dieser Sicherheitsparcours, den wir für die Autofahrer aufgebaut haben, weitergehen. Man wird jeden Tag mit neuen Streckenführungen rechnen müssen.
Ich sehe schon, da kommt der Politiker durch, wird positiv verkauft. Ja, man muss sich immer neu konzentrieren und bleibt dabei hellwach, weil die Straßenführung
steigert die Aufmerksamkeit.
Gut, also das heißt, jetzt wird es nochmal ein bisschen heftiger, dann hoffen wir, dass es sich nach und nach entspannt. Jetzt haben Sie die Begründungen geliefert, warum da drei Großprojekte jetzt an neuralgischen Punkten zusammengekommen sind und daraus kommt dann jetzt im Moment das, was bei rauskommt. In dem Zusammenhang eine andere Frage. Sie sind mit dem Fahrrad hergekommen, ich fahre auch immer Fahrrad. Sie haben das Beispiel Kopenhagen angesprochen und Sie haben ja viele Zeit in Tübingen verbracht. Würden Sie sagen, Ulm ist eine sehr fahrradfreundliche Stadt?
Nee, ich würde sagen, Ulm ist noch keine sehr fahrradfreundliche Stadt. Und ich glaube, wir tun gut daran, an der Fahrradfreundlichkeit intensiv zu arbeiten. Nicht, weil es ein ideologisches Thema ist, Fahrrad oder Auto, sondern weil ich ganz sicher bin, solange wir weiterhin wachsen, unsere Wirtschaft wächst und unsere Bevölkerung wächst, werden wir, um unsere Erreichbarkeiten aufrechtzuerhalten, also damit die Leute, die aufs Auto angewiesen sind, weiterhin fahren können, ohne im Stau zu stehen, müssen so viele wie möglich nicht mehr mit dem Auto fahren. Das heißt, jeder, der mit dem Fahrrad fährt, ermöglicht den Leuten, die aufs Auto angewiesen sind, weiterhin mit dem Auto fahren zu können. Deswegen würde ich gerne diesen Widerspruch zwischen machen wir etwas fürs Fahrrad oder fürs Auto ein bisschen aufheben, weil ich bin ganz sicher, die Städte, die einen nennenswerten Teil auf Fahrrad und ÖPNV schaffen, umzuwechseln. Die schaffen es auch in der Zukunft noch, ihre Innenstadt erreichbar zu halten und nicht wie jetzt in Stuttgart beispielsweise einfach unendliche Stauerscheinungen zu haben, die auch jegliche Bewegung in der Stadt extrem schwierig machen.
Was konkret wird dann also noch kommen für die Fahrradfahrer, wenn Sie sagen, wir sind auf dem Weg dazu, eine fahrradfreundliche Stadt zu werden?
Also das Erste ist Infrastruktur. Das versuchen wir an vielen Stellen. An vielen Stellen, wo wir Straßen umbauen. Jetzt auch im Zuge der Straßenbahn werden wir an vielen Stellen auch das Thema für den Radverkehr verbessern. Wir werden versuchen, Hauptzentralachsen, da ist eine beispielsweise von der Oststadt über den Stadtfriedhof, Zeitblomstraße, dann mittelfristig hoffentlich mit einer Brücke in Verlängerung der Zeitblomstraße über die Bahn, dann an den Blauradweg in die Weststadt rein. Das heißt, eine wirklich große Fahrradachse, die sehr attraktiv mit wenig Autoverkehr ist, wo man sehr gut Fahrrad fahren kann und eine gute Erreichbarkeit ermöglicht, um durch die Stadt durchzukommen, verschiedene Stellen zu erreichen. Das sind so Sachen, wo wir uns aber langsam bewegen müssen, weil wir können jetzt nicht die ganze Stadt umbauen. Das andere, was aber, glaube ich, tatsächlich auch eine ganz große Rolle spielt, ist so das Klima, was in der Stadt herrscht. Die Frage, wie sehr achtet man die Fahrradfahrer, wie wertschätzt man die Fahrradfahrer, wie viel Rücksicht nimmt man aufeinander. Das ist, glaube ich, was, wo Ulm noch an vielen Stellen so sehr stark gefangen ist in den Fahrradfahrern auf der einen Seite, die für ihre Rechte kämpfen, und den Autofahrern auf der anderen Seite, die für ihre Rechte kämpfen. Und da, glaube ich, wenn man das ein bisschen aufweichen kann, haben wir viel gewonnen.
Ist es eine gesellschaftliche Sache? Warum klappt es jetzt in Kopenhagen oder in Amsterdam besser? Tübingen, glaube ich, wahrscheinlich auch. Liegt es an den Leuten, an der Geschichte, oder kann da die Stadt überhaupt gar keinen großen Einfluss nehmen? Sie können ja im Endeffekt die Radwege ja hinstellen, aber diesen Respekt gegeneinander, das ist natürlich schwierig, oder?
Ich glaube, man merkt es schon. Wenn man jetzt hier so in Ulm lebt, ist wahrscheinlich die Veränderung nicht so arg feststellbar. Aber ich habe jetzt den großen Vorteil, dass ich 2002 bis 2005 schon mal in Ulm gelebt habe, dann 10 Jahre nicht in Ulm gelebt habe, wieder zurückgekommen bin. Es hat sich in der Zeit ganz, ganz viel verändert. Also es sind viel mehr Leute, das Fahrrad spielt eine ganz andere Rolle, wenn man zu Veranstaltungen geht, wenn man sich in der Stadt umschaut. Das Fahrrad hat eine größere Bedeutung bekommen, als es vor 10 Jahren, 15 Jahren hatte. Und es ist richtig, wir können im Wesentlichen Angebote machen. Wir können Angebote über die Infrastruktur machen. Wir können aber auch, was wir zum Beispiel tun, in die Schulen gehen und sozusagen nach dem Thema, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, auch sehr frühzeitig das Interesse an Fahrradfahren schaffen. Ich habe beispielsweise in meiner Schulzeit gemerkt, dass es ein Verkehrsmittel ist, was mir sehr viel Freiheit gibt, ja, wo ich eben auch als, sag mal, 10- bis 18-Jähriger sehr viele Möglichkeiten hatte, mich völlig selbstbestimmt zu bewegen und eine sehr einfache Art der Fortbewegung, eine sehr kostengünstige Art der Fortbewegung hatte. Und ich glaube, das sind so Sachen, da muss man auch sehr lange dran arbeiten. Das sind auch Generationen, wo sich was verändert. Auch Kopenhagen, wir sehen jetzt Kopenhagen als eine Stadt, die, weiß nicht, 40% Fahrradanteil an ihrem Model Split hat, also in ihrem am Anteil an den Verkehrsmitteln. Bei den täglichen Wegen. Das ist nicht von heute auf morgen passiert, sondern Kopenhagen hat vor, ich sag mal, 30 Jahren erkannt, dass das ein Thema ist und haben sich eben langsam dahin gearbeitet. Und wenn man jetzt die Rush Hour in Kopenhagen anschaut, dann muss man sich sehr gut Regeln überlegen, wie das mit dem Fahrradverkehr überlegt. Der Autoverkehr spielt da gar nicht mehr in der Form die Rolle, aber man muss sehr gut Regeln haben, wenn man mit links abbiegt mit dem Fahrrad, muss man die Hand heben, sonst fährt einem von hinten jemand rein und so, was wir hier noch nicht in dem Maße haben. Also das ist auch was sich, glaube ich, in einer Stadtgesellschaft entwickeln muss.
Gäbe es für Städte radikale Möglichkeiten? Ich hatte letztes Jahr mal einen interessanten Bericht von einem Zukunftsforscher gelesen, der hat behauptet, für größere Städte sei eigentlich der Verkehr innerhalb der Stadt mit normalen Autos gar nicht mehr möglich, sondern er sagt, da können irgendwelche Elektrofahrräder, Roller oder sowas sein und im Prinzip einen kompletten Bannkreis für Autos jetzt nicht nur direkt in der Innenstadt, sondern in den größeren Kreis, einfach weil das gar nicht mehr über die Masse des Verkehrs, Umwelt, Straßen, ist alles dafür gar nicht ausgelegt. Wäre sowas eine Alternative oder ist es eher eine Vision, die nichts mit der Realität zu tun hat?
Ich glaube, es ist eine Vision, die aber durchaus in manchen Städten schon sehr nahe kommt. Wir haben eine Verkehrsplanung hinter uns, die 50 Jahre der Meinung war, wenn es eng wird auf den Straßen, müssen wir mehr Straßen bauen. Das sehen wir vielen Städten an. Ulm ist eine Stadt, in der sieht man an vielen Stellen, dass die Straßen einen ganz, ganz relevanten Teil des öffentlichen Raums einnehmen. Wir sind an vielen Stellen auch schon wieder im Rückbau. Neue Mitte Beispiel, Karlstraße, der Münsterplatz. Münsterplatz war in den 80er Jahren Parkplatz. Man ist mit dem Auto ums Münster rumgefahren. Das sind ja schon Anzeichen, die sozusagen dafür sprechen, dass ein reines Wachstum mit dem Autoverkehr einfach irgendwann an Grenzen stößt. Und da sind andere Städte eben schon, ich sag mal, ein Stück weiter, nicht im Sinne von im Kopf weiter, sondern die sind schon an Grenzen gestoßen, an die wir noch nicht gestoßen sind. Ja, wir haben ja an vielen Stellen noch wirklich harmlose Verkehrsthemen. Also dass wirklich Staus sind in Ulm, ist ja im Verhältnis, sage ich mal, zu Stuttgart, zu Heilbronn, zu München, zu vielen anderen Städten eben noch ganz, ganz kurze Zeiten nur. Und diese Städte sind konkret genau an den Stellen. London hat eine City-Maut eingerichtet.
Das heißt, aber auch nur zeitweise was gebracht hat, weil die Leute sich an die 10 Pfund gewohnt haben. Ne?
Das stimmt, also, aber es haben dann viele auch gesagt, Mensch, nicht mit dem Auto reinzufahren, ist echt finanziell eine Alternative und lohnt sich. Und also der Anteil der Leute, die in die Stadt reinfahren, ist deutlich zurückgegangen. Stuttgart diskutiert gerade darüber, ob man den gesamten Innenstadtbereich im öffentlichen Raum parkplatzfrei macht, um eben das Suchen nach Parkplatz und das ständige Hinfahren an irgendwelche Geschäfte zu unterbinden, weil man an Grenzen stößt und man einfach nicht mehr sagen kann, wenn zu viele Autos da sind, dann müssen wir mehr Straßen bauen.
Aber dann würden Sie sagen, ist Ulm noch, vor allem wahrscheinlich aufgrund der Größe, jetzt noch nicht unbedingt an so einem Punkt, wo man sagt, jetzt ist das wirklich ein ganz virulentes Problem?
Der Leidensdruck ist noch nicht groß, würde ich ganz eindeutig sagen. Oh. Der Leidensdruck hilft mit. Es gibt immer Push-and-Pull-Szenarien, also Pull heißt, ich ziehe jemanden, ich mache einen guten Radweg, ich mache eine Alternative im ÖPNV. Das ist so, ich biete Angebote an. Aber man kann natürlich auch Themen machen, wie beispielsweise Parkraumbewirtschaftung. Also man hat viele Untersuchungen gehabt, dass das Parken insbesondere bei den Pendlern eine ganz große Rolle spielt. Wenn jetzt sozusagen Pendlerparkplätze Geld kosten, dann passiert ganz schnell ein Umstieg auf andere Verkehrsmittel, mhm. weil die bei Kunden im Einzelhandel macht es gar nicht so eine Riesenrolle, ob die nun 2 Euro, 4 Euro oder 6 Euro zahlen für einen Tag einkaufen in Ulm, spielt nicht die Rolle. Aber wer jeden Tag 6 Euro bezahlt für einen Parkplatz an seinem Arbeitsplatz, der überlegt eben dann doch vielleicht ein anderes Verkehrsmittel zu nutzen. Und man muss wissen, also gerade die Parkplätze, wir haben in Deutschland 45 Millionen Autos und etwa 160 Millionen Parkplätze. Also jedes Auto hat zwischen 3 und 4 Parkplätzen, nämlich einen zu Hause, einen am Arbeitsplatz und dann gibt es noch welche am Fitnessstudio, Einzelhandel, Sportverein. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, diese Infrastruktur auch ein bisschen intelligenter zu nutzen und nicht so viel leer stehen zu lassen, dann wird es auch teuer.
Aber da arbeiten wir dran. Der Herr Professor Dietmeier war da bei uns und er hat ja gesagt, Sie sind schon dran am automatisierten Fahren. Und da ist ja die Grundidee, auch vielleicht als Vision, dass eben die Autos gar nicht mehr stehen. Dass das sozusagen alles über öffentlich oder Carsharing läuft und dann das Auto nicht mehr den Platz braucht zum Stehen, sondern einfach immer mit einer anderen Person unterwegs wäre. So könnte man das natürlich schön lösen, aber wahrscheinlich auch nicht in den nächsten paar Wochen realisierbar.
Genau, und auch nur, wenn das automatisierte Fahren mit dem Verzicht auf Autobesitz einhergeht. Mhm. Wenn es nicht mit dem Verzicht auf Autobesitz einhergeht, dann heißt es erstmal mehr Autofahren, weil dann sozusagen die Privatautos nicht mehr selber zu einem Parkplatz gefahren werden, sondern selbstständig irgendwo hinfahren und wieder zurückfahren, um einen abzuholen. Das funktioniert nur, wenn auch Leerfahrten und Parkvorgänge entsprechend reduziert werden. Also wenn Carsharing, also Teilprojekte entsprechend mit dem autonomen Fahren einhergehen.
Das sind wir natürlich bei gesellschaftlichen Umbrüchen in Deutschland, wo wir wahrscheinlich noch, es ist nicht für die nächste Zeit zu erwarten.
Ja, vermutlich. Wobei die nächste Generation ganz anders ist. Also das sind nicht nur Zahlen, die man statistisch belegen kann, dass einfach die Generation der jetzt 18-Jährigen, die haben ganz andere Themen, was Status angeht. Bei mir war das so, mit dem 18. Geburtstag musste der Führerschein auf dem Tisch liegen und ich bin abends in die Kneipe gefahren mit dem Auto, weil das war der Zeitpunkt, erwachsen zu werden. Mhm. Ich bei meiner Tochter, also wir haben so das Thema, der Führerschein gehört zur Ausbildung dazu, die hatte da nicht so einen riesen Zug dahinter. Ja? Die hat das sehr viel später erst den Führerschein fertig gekriegt und hat auch wenig Interesse, überhaupt ein Auto so haben zu wollen. Mhm. Und ich glaube, da verändert sich tatsächlich was in der nächsten Generation, die an dem Thema Auto als ein Status, als ein Gefühl, ich drücke damit etwas aus, sehr viel weniger zu tun haben.
Und da werden wir mal schauen, ob man als Status oder auch als persönlichen Besitz, das ist natürlich für viele auch nochmal etwas Schwieriges, aber das liegt dann auch nicht in der Hand der städtischen Verwaltung, die muss dann im Prinzip drauf reagieren. Ganz anderes Thema jetzt noch, was auch bei unseren Facebook-Fragen immer wieder aufgetaucht ist, was auch sehr virulent diskutiert wird im Moment, sozialer Wohnungsbau, Wohnungsmangel. Das ist bestimmt auch das Thema, das an Sie das eine oder andere Mal herangetragen wird und bestimmt auch heiß diskutiert wird. Was macht konkret die Stadt Ulm gegen den Wohnungsmangel? Oder stimmt es gar nicht? Ist überhaupt gar kein so großer Wohnungsmangel da?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil Wohnungsmangel tatsächlich eine Definitionsfrage ist. Wir haben vor 60 Jahren, ja, da war ich noch nicht auf der Welt, aber vor 60 Jahren hat jeder von uns im Durchschnitt 25 Quadratmeter gehabt pro Person. Wir haben heute 45 Quadratmeter. Und diese 45 Quadratmeter haben auch noch Zentralheizung, eigenes Bad, Küche und so weiter, was 1960 in keinster Weise in der Qualität vorhanden war. Und trotzdem finanzieren wir im Moment etwa ein Fünftel bis ein Drittel so. Das ist so die Range, in der wir von unserem Nettogehalt für das Wohnen ausgeben. Das heißt, eigentlich muss man sagen, kostet das Wohnen nur noch halb so viel wie vor 60 Jahren, weil wir kriegen für den gleichen Anteil an unserem Gehalt doppelt so viel Qualität. Und wir haben einen unglaublichen Luxus, was Wohnen angeht. Freunde von mir leben in Paris, mit mir studiert, ist Professor, lebt auf 70 Quadratmeter mit seinen, also Frau und Kind und hat auch noch einen Arbeitsplatz zu Hause, weil man sich in Paris mehr nicht leisten kann als Professor. Wir haben ganz andere Vorstellungen, wie wir wohnen wollen und was uns sozusagen als Grundausstattung zur Verfügung stehen soll. Das muss man vorwegnehmen, wenn wir über Wohnraummangel sprechen. Weil ich glaube, wir machen das Ganze auf einem sehr hohen Niveau. Unabhängig davon gibt es in unserer Gesellschaft Menschen, die sich schwer tun, in so einem Wohnungsmarkt wie Ulm eine Wohnung zu finden. weil die Nachfrage groß ist und weil das Geld eben auch da ist, um große Wohnungen sich zu leisten. Und deswegen, glaube ich, ist es Aufgabe der Stadt, dafür zu sorgen, gerade in dem Segment mittleres, vor allem aber niedriges Preissegment eben das Angebot zu erhöhen. Das haben wir gemacht. Die Stadt selber baut ja keine Wohnungen, aber wir stellen Flächen bereit, entwickeln Flächen. Das machen wir. Hindenburg-Kaserne, Egginger Weg, Safranberg sind in den nächsten Jahren tatsächlich Orte, wo wir viele, viele Wohneinheiten auch in relativ kurzer Zeit schaffen können. Wir wollen die Anzahl möglichst verdoppeln im Durchschnitt der letzten 10 Jahre. Da bin ich auch zuversichtlich, dass wir das zumindest annähernd erreichen können, und wir werden dafür sorgen, dass ein möglichst großer Anteil von diesen Wohnungen dann entsprechend in den Bereich der Sozialwohnungen, so heißt es landläufig, formell ist es sozusagen Wohnungen, die nach Landeswohnraumförderprogramm gefördert werden, dass die einen großen Anteil von, ich würde mal sagen 30%, das ist so mal die Range, die der Gemeinderat sich gegeben hat, dort Anteile haben. Und da ist uns auch ganz wichtig, dass wir jetzt nicht in einem Teil der Stadt den Ort kriegen, wo die Sozialwohnungen gebaut werden, und den anderen Ort denjenigen, wo die guten und teuren Wohnungen gebaut werden, sondern dass wir das wirklich kleinteilig auch miteinander mischen, dass wir eben sozial ausgeglichene Quartiere bekommen und nicht eine Segregation über die Stadt hinweg.
Wie ist es mit den Immobilienpreisen? Es waren jetzt ja die Niedrigpreissegmente, aber auch gerade ja, was so der Mittelbau so betrifft, da gehen ja die Preise relativ stark auch nach oben. Wie sehen Sie das? Ist es realistisch? Ist es halt eine ganz klare Konsequenz dafür, dass Ulm attraktiver wird, und das ist der Preis, den man zahlen muss? Und es wird diese Entwicklung so weitergehen, oder kann da die Stadt überhaupt in irgendeiner Form gegensteuern, oder kann man es einfach nur akzeptieren?
Wie immer gibt es nicht eine Antwort. Erstmal, natürlich definiert die Nachfrage den Preis. Und Ulm ist wegen, weil es eine attraktive Stadt ist, eine sehr stark wachsende Stadt, ist es eine Stadt, in der Wohnungen bauen attraktiv ist. Das heißt, man kann damit Geld verdienen. Also man kann hohe Preise erzielen. Das ist der eine Teil. Deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir dafür sorgen, dass wir das Angebot erhöhen. Weil die Nachfrageseite können wir nur sehr schwer beeinflussen. Das ist das, was ich eben beschrieben habe, dass wir versuchen, Flächen bereitzustellen, auch mit unserer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, der UWS, die sehr, sehr viele Wohnungen hat. 7.000 Wohnungen, also bei 33.000 Mietwohnungen ist schon ein ganz ordentlicher Teil, der sozusagen in der städtischen Wohnungsverwaltung ist. Das dämpft hier. Wir haben hier noch ein sehr, sehr moderates Mietniveau im Vergleich zu anderen Großstädten, was echt positiv ist. Also in dem Markt versuchen wir Einfluss zu nehmen. Man muss aber auch sagen, die Baukosten sind gestiegen. Also, und zwar wirklich sehr, sehr relevant. Wir haben im Moment eine Zeit, wo ganz viele Menschen ihr Geld auch in Wohnraum anlegen. Das macht eine hohe Nachfrage. Wir haben ganz, ganz hohe Bautätigkeit überall in der Republik, zumindest in den großen Städten. Und das führt auch dazu, dass die Betriebe ausgelastet sind, und das erhöht auch die Baupreise. Also man hat vor 10 Jahren hat man deutlich günstiger bauen können. Und das ist der andere Teil der Wahrheit. Man kann nicht mehr so günstig bauen, wie das vor 10 Jahren möglich war.
Aber es wird ja extrem viel gebaut. Und warum ist das Land so unattraktiv geworden? Oder die Stadt so attraktiv? Man könnte sagen, Jungs, geht doch halt 15 Kilometer von Ulm weg, da ist es deutlich günstiger. Will aber, also nicht niemand, aber kaum jemand.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich wohne am Karlsplatz in der Nähe. Ich sehe, dass es unendlich große Vorteile gibt, in der Stadt zu leben. Also ich habe 2 Kinder und meine Frau ist auch voll berufstätig, und unser Leben wäre nicht möglich ohne kurze Wege und ohne wirklich eine direkte Verbindung zum Einkaufen, zur Kita, zur Schule, zu den Orten, wo man sich sozusagen eine Familie organisieren muss. Wenn wir irgendwo auf dem Land wohnen würden, wo ich eine halbe Stunde zur Arbeit habe, dann hätten wir unser Leben so nicht führen können. Das heißt, es ist ein Riesenvorteil für, ich sag mal so, diese Familienaufteilungen, die anders sind als ein Verdiener, einer kümmert sich um die Kinder, bietet die Stadt extreme Vorteile. Und das ist auch nicht immer so gewesen. Also wenn man jetzt, würde man sagen, 10, 15 Jahre zurückschaut, hat Ulm durchaus auch viele Leute ans Umland verloren. Da gab es ein anderes Bild von Leben, was erstrebenswert war. Ja, ich bin sehr froh, dass sich das wieder ein bisschen wandelt, weil ich glaube, dass das Leben in der Stadt auch ökologische Vorteile hat und Effizienzvorteile. Eben kann Mobilität anders organisieren, als wenn man auf dem Land wohnt. Dort muss viel Auto gefahren werden, es geht nicht anders. Deswegen habe ich da viel für übrig. Aber und ja, vielleicht das, der Teil der Antwort. Ich kann das nachvollziehen. Ich finde die Stadt attraktiv.
Okay, also das heißt, dann werden wir damit leben müssen, dass vermutlich, dass dieser Boom nicht abebben wird. Ist nicht zu sehen im Moment.
Ne? Im Moment ist es nicht zu sehen. Mhm. Vor 15 Jahren hat man immer gesagt, wie schaffen wir es, wieder Leute dazu bewegen, in der Stadt zu leben, weil alle, die irgendwie es geschafft haben, rausgezogen sind. Also ich mag jetzt auch nicht in die Zukunft prognostizieren. Nachdem wir ein Interesse daran haben, dass die Leute zentral leben, glaube ich, ist unsere Aufgabe, dass wir Lebensumfelder und Lebensorte schaffen, die es attraktiv machen, in der Stadt zu leben. Also da geht es jetzt nicht nur allein um Dichte und viele Menschen, sondern es geht auch darum, wie kriegt man, wenn viele Menschen in Nachbarschaft wohnen, wie gibt es attraktive private Freiräume, wie müssen Balkone, Terrassen, private Gärten organisiert sein in einem dichteren Stadtquartier, sodass trotzdem Gemeinschaft entsteht und Qualität in der Nachbarschaft entsteht. Es hat viel mit öffentlichen Räumen zu tun. Sind das nur Orte, wo man die Autos abstellt, wo man parkt, oder sind das Orte, an denen eben auch Treffen, Nachbarschaft, Kinderspielen, also Ort, der ein öffentlicher Raum, ein öffentlicher Ort entsteht.
Mhm. Gut, da wird sich dann vielleicht noch etwas, gerade wenn Sie am Karlsplatz wohnen, ist ja auch im steten Wandel jetzt mit den neuen Projekten auch. Jetzt machen wir noch mal ein bisschen Musik und dann haben wir noch ein paar Fragen von unseren Hörern, die sie uns gepostet haben. Nach 2,5 Minuten mit den Ephemerals geht's weiter mit dem Herrn Tim von Winning. Bis gleich. Tim von Winning zu Gast bei der Plattform, heute der Bürgermeister der Stadt Ulm. Und jetzt haben wir ein paar Fragen von unseren Hörern vorbereitet. Die erste Frage kommt von mir als Hörer. Persönliches Interesse. Wie schaut's aus mit dem Orange Campus? Was gibt's da für Neuigkeiten? Was gibt's da für Probleme? Oder dürfen Sie das gar nicht so offiziell kundtun?
Also ist tatsächlich gerade ein Thema, was sehr intensiv diskutiert wird. Deswegen ist es nicht ganz einfach, da jetzt was dazu zu sagen. Aber was man sagen kann, ist, dass es auf jeden Fall ein sehr großes Sportprojekt ist. Ein sehr großes Sportprojekt ist, was mit öffentlichen Mitteln unterstützt werden soll, massiv unterstützt werden soll und gleichzeitig eben nicht nur sportliche Inhalte hat, sondern auch Gewerbeflächen, ein sehr großes Fitnessstudio. Und nachdem die Stadt auch durch das Grundstück wirtschaftlich bei einem, also wenn das Projekt in irgendeine Form in Schieflage kommt, mit in Verantwortung gezogen wird, glaube ich, ist es sehr richtig, sich intensiv Gedanken darüber zu machen. Der Gemeinderat wird dazu beraten. Und dem kann ich auch nicht vorgreifen.
Also es ist rein im Beratungsstadium. Man kann noch überhaupt nicht sagen, Tendenz oder es liegt an irgendetwas oder es kann sich also noch hinziehen, weil von Seiten von BBU01 war es immer so, die wollen möglichst schnelle jetzt mal loslegen. Da klingt es so, als würden die natürlich gerne morgen den Spatenstich haben, weil es ja auch das mit dem Gelände ja eigentlich auch geklärt ist, wo es dann hinkommen könnte, wenn es dann umgesetzt wird. Streitet man sich jetzt nur ums Geld oder?
Also im Moment gibt es ja keinen Streit, sondern es gibt eine Diskussion und ich finde es richtig, dass eine Stadtverwaltung, die eine große Summe Geld da reinsteckt, und das ist ja nicht das Geld der Stadt, sondern das ist das Geld der Stadtgesellschaft, also der Bürgerschaft, dass man sehr genau auch überprüft, wie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind. Also gibt es, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Projekt auch trägt nachher? Wirtschaftlich trägt oder wie groß könnte ein Risiko sein, dass eine Stadt dann entsprechend diese Einrichtung auch übernehmen muss, wenn sie eben wirtschaftlich privat nicht mehr getragen werden kann. Wir haben gerade ein Beispiel, das Donaubad, was ja eine private Investition war, was dann nicht funktioniert hat und jetzt eben entsprechend von der Stadt übernommen werden musste, weil die Stadt auch entsprechend über Bürgschaften Mittel drin hatte. Und das, glaube ich, da ist es jetzt auch nicht falsch, das intensiv zu prüfen und auch so sich genau anzugucken, wie sind die Rahmenbedingungen, die sich eben der Verein selber zugrunde legt, um dieses Projekt wirtschaftlich tragfähig zu machen.
Aber wäre es möglich schon, dass das von Seiten der Stadt mitfinanziert wird, wenn da eine große Firma hinten dran hängt und auch privatschaftliche Interessen sind bei den anderen Vereinen? Wir hatten jetzt auch eine große Diskussion wegen Söflingen, ja, oder war es in Anführungszeichen nur ein normaler Sportverein. Die Projektgröße war natürlich auch stattlich, aber da standen jetzt keine wirtschaftlichen Interessen hinter. Diese Vermengung, ist das prinzipiell möglich oder schließt es eigentlich aus?
Ich glaube, das ist das erste Mal in der Stadt. Mhm. Und deswegen muss man intensiv drüber sprechen. Und es ist keine einfache Entscheidung. Man kann es nicht einfach sagen. Also es unterscheidet sich eben von anderen Projekten. Es unterscheidet sich von Söflingen und anderen Projekten, die im Vorfeld gelaufen sind. Und das muss man sich genau angucken. Wie weitgehend unterscheidet sich's und sind die Rahmenbedingungen trotzdem so, dass wir öffentliches Geld entsprechend da zur Verfügung stellen können. Und ein Kredit, ein öffentlicher Kredit, bei dem wir auch zur Not bürgen, ist eben auch öffentliches Geld.
Jetzt macht ja die Stadt schon relativ viel für Sportvereine. Das, glaube ich, das Gelände vom SSV Ulm, berichtigen Sie mir, wenn es nicht stimmt, ist ja auch ein städtisches Gelände, was der Verein gemietet hat. Ist
das
korrekt?
Ne? Das sind fast alle Sportflächen sind in Erbpacht. Das ist ein Instrument, wo man eben den Sportvereinen ermöglicht, nicht am Anfang viel Geld als Kredit aufzunehmen, um ein Grundstück zu kaufen. Macht aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, ein Grundstück dann unter Umständen in die öffentliche Hand zurückzubekommen, wenn eben ein Sportverein vielleicht irgendwann auch mal sagt, wir hören auf.
Aber hat man da nicht das gleiche Problem, weil die Fußballabteilung ja auch eine privatwirtschaftliche Unternehmen ist, die ja auch Geld generieren. Mhm. Ist da nicht die gleiche Schwierigkeit?
Doch, es ist im Prinzip an jeder Stelle die Schwierigkeit, was, glaube ich, immer die Frage ist, wie viel Finanzmittel werden durch den Verein selber gestellt und welcher Anteil wird durch die öffentliche Hand gegeben? Also da gab es in Söflingen ja einen relevanten Teil, der auch Eigenanteil war. Und darüber hinaus kommt, wie viel Inhalte in einem solchen Projekt sind gar nicht Vereinszweck. Also wenn jetzt zum Beispiel bei Orange Campus Gewerbeflächen gebaut werden, die privat an Gewerbebetriebe vermietet werden, um Einnahmen zu generieren, dann ist das was, wo man sich, finde ich, als Stadt sehr wohl Gedanken machen muss, ob das etwas ist, was man durch städtische Finanzmittel und städtische Kredite unterstützt.
Mhm, absolut. Gut, also Orange Campus scheint die Lösung noch nicht greifbar nahe zu sein. Es gibt weitere Diskussionen, die Arena steht. Warum steht es eigentlich alles immer in Neu-Ulm? Ist das so eine vorbildliche Austausch der Stadt Ulm-Neu-Ulm oder ist das alles von Seiten der Vereine gekommen? Weil das hat man ja auch nicht so oft, dass dann die Stadt Ulm würde ja dann, wenn es jetzt so kommen würde, würde ja dann ganz klare Zuschüsse nach Bayern geben.
Ja. Kann man diskutieren. Muss ich glücklicherweise nicht diskutieren.
Gut. Nicht mit hier.
Genau. Gut, dann haben wir gleich den. Aber da war eben ein attraktiver Standort auch, der zur Verfügung stand. Okay. Ja, Stadt Ulm hatte jetzt kein Grundstück, wo das möglich gewesen wäre.
Nächste Frage, wo ich auch nicht sicher bin, ob das Ihr Ressort ist, aber es kamen in dem Bereich drei Fragen, was nämlich die Straßennamen in Ulm betrifft. Da haben wir jetzt eher Sachen, die jetzt nicht so historisch problematisch sind, dass der Per Günther eine Straße bekommen soll oder ein Ibo-Gönner-Platz. Aber wenn man natürlich jetzt sagen, hier gerade jetzt der Herr Professor Steger hat seine Studie veröffentlicht mit der Heilmeier-Steige, da sind wir natürlich schon in Diskussionen drin, wo es ein bisschen schwierig geht. Hat auch einer von unseren Hörern nachgefragt. Ist es, so wurde gefragt, Sie können mich gern berichtigen, kann sich die Stadt überhaupt noch leisten, solche solche etwas vielleicht nicht klar umrissenen historischen Persönlichkeiten mit Straßennamen zu versehen? Oder ist es gar nicht Ihr Ressort? Oder?
Also das ist, glaube ich, ein Ressort, also wenn es um das Thema Heilmeier geht, was jetzt niemandem so richtig zugeordnet ist, weil es eben eher so eine gesellschaftliche Diskussion ist. Die Benennung von Straßen liegt bei mir im Ressort. Da gibt es Regeln, die wir uns gegeben haben. Das heißt, es dürfen keine lebenden Menschen sein. Das würde zumindest, also müsste Per Günther eine große Hürde übernehmen, um eine Straße zu bekommen. Auch bei Ivo Gönner würde ich mir wünschen, dass wir noch nicht so bald drüber reden, ob eine Straße nach ihm benannt wird. Aber was die Umbenennung von bestehenden Straßen angeht, ist es ein bisschen anders gelagert. Natürlich überprüfen wir bei jeder neuer Straßenbenennung die historischen Gegebenheiten und ob jemand auch würdig ist, eine Straße zu bekommen. Ich finde, bei der Umbenennung muss man ein bisschen aufpassen, weil das Straße-Umbenennen war in der Zeit des Nationalsozialismus ein adäquates Mittel, um Leute auch aus der öffentlichen Diskussion zu verbannen. Also die letzte große Zeit der Umbenennung war im Nationalsozialismus und kurz danach. Mhm. Und ich glaube, man muss sich sehr genau anschauen, was diese Personen sozusagen, was in deren Geschichte gewesen ist. Ich fand das Gutachten, ich habe es nicht gelesen, sondern nur gehört, sehr spannend, weil es eben kein ganz eindeutiges Ergebnis gegeben hat. Und auch da muss man sich jetzt eben die Frage stellen, der Hallmayr hat ja durchaus und ohne jeden Zweifel sich sehr, sehr stark auch um die Stadt verdient gemacht und um die Gründung der Universität verdient gemacht. Also es gibt ja durchaus auch gute Gründe, ihn hier in der Stadt zu ehren. Und gleichzeitig gibt es Themen, die durchaus auch diese Ehrung in Frage stellen. Und da, glaube ich, gibt es verschiedene Umgangsformen. Es gäbe beispielsweise die Möglichkeit, über ein Zusatzschild auch über die verschiedenen Ebenen dieser Persönlichkeit auch zu informieren. Aber das ist dann, glaube ich, auch letztendlich eine Gewissensentscheidung, eine politische Entscheidung, wie man sich dazu stellt. Gleichzeitig muss man auch sehen, es sind sehr viele Menschen, das ist ein sehr pragmatischer Grund, die an dieser Straße leben. Viele Haushalte, die alle eine neue Adresse brauchen, die alle neu sich ummelden müssen. Also es ist einfach auch ein praktisches Verfahren. Und die haben sich auch gewöhnt an diesen Namen. Von daher finde ich, sollte man das nicht leichtfertig machen.
Also das heißt, aktuell gibt es da jetzt keine Bemühungen ausgelöst jetzt, weil die Studie, die kam ja erst vor 6 Wochen oder so, ist sie erst veröffentlicht worden. Dadurch ist es kein neuer Prozess ausgelöst worden, dass man das nochmal neu thematisieren muss oder im Gemeinderat diskutiert wird oder sowas, oder?
Ich gehe davon aus, dass es nochmal im Gemeinderat Thema sein wird.
Gut, warten wir ab. Eine Frage gab es noch, wir hatten es vorhin schon angesprochen, die Sedelhöfe, die ja sich etwas verzögert haben, aber es geht ja um das Prinzipielle. Wenn ich jetzt mal ein paar Fragen von unseren Hörern zusammenfassen darf, braucht überhaupt noch so viele Einkaufszentren? Ja, muss denn da überhaupt so ein Einkaufszentrum hin, wo wir doch schon genug haben? Ich weiß, die Tätigkeit von Ihnen muss sein, allen Parteien das Recht zu machen, was natürlich sehr schwierig ist, aber man kann schon sagen, einkaufsmäßig ist man doch in Ulm nicht so schlecht aufgestellt. Gab es Alternativen, wie man das hätte nutzen können?
Also die Frage ist nicht unberechtigt. Es gibt sehr viel Einzelhandel und alle gängigen Statistiken sagen, jede Einzelhandelsfläche, die neu dazukommt, ist im Wesentlichen eine Fläche, die andere verdrängt. Das heißt, wir brauchen nicht mehr Flächen, ja, sondern alles, was jetzt sich entwickelt, ist ein reiner Verdrängungswettbewerb. Trotzdem ist so ein bisschen die Frage, wo entsteht dieser Einzelhandel und was könnte alternativ entstehen? Wir haben ja hier einen der zentralsten Orte in der Stadt. Das heißt, wenn an irgendeiner Stelle in der Stadt Einzelhandel funktioniert, langfristig funktioniert und auch Belebung bringt, dann glaube ich an der Stelle. Deswegen wäre es sehr schwer vorstellbar, in den Erdgeschossen dieser Häuser sich was anderes vorzustellen als Einzelhandel. Es ist ja Teil der Fußgängerzone. Und deswegen bin ich so sehr, sehr froh über das Projekt, was jetzt aufgerufen worden ist mit dem Investor aus Hamburg, der ja nicht ein reines Einzelhandelsprojekt macht, sondern der im Prinzip einen Stadtbaustein da reinsetzt, in dem Einzelhandel ein Teil ist, in dem aber gleichzeitig auch 120 Wohnungen gebaut werden. Und 120 Wohnungen ist viel. Das ist echt eine ordentliche Nummer.
In Innenstadtlage vor allem.
In Innenstadtlage, wirklich in einem Bereich, wo es derzeit noch ganz wenig Wohnungen gibt. Und gleichzeitig auch das Thema Gewerbeflächen, Büro, Dienstleistung, Ärzte, Hotel auch noch einen relevanten Teil darstellen. Und da würde ich sagen, das ist tatsächlich die Mischung, die ich für so einen Standort ideal finde.
Jetzt haben wir da schon eine Zeit der Dürre hinter uns, ganz wenig Zeit noch. Wann dürfen wir denn uns freuen, dass die Sedelhöfe so ausschauen wie auf den Plänen?
Die Eröffnung ist für Herbst 2019 geplant.
Ist es realistisch, im Stand jetzt? Also man kann natürlich Investoren, die haben sie nie in der Hand, das ist natürlich ganz klar. Ja, und gerade mit der Geschichte, die jetzt war, sind sie natürlich da ein bisschen vorsichtig, aber das ist schon was, wo sie sagen, da kann man schon realistisch hinarbeiten.
Also ich gehe sehr davon aus, dass es den Eigentümern dran gelegen ist, das Weihnachtsgeschäft 2019 noch mitzunehmen. Daher werden die wirklich alles dran setzen, in dem Zeitpunkt auch aufzumachen.
Dann haben wir doch noch gute Aussichten, zumindest für einen Bereich der vielen Baustellen hier in Ulm. Ich bedanke mich sehr herzlich beim Bürgermeister der Stadt Ulm, Tim von Winning, für die letzte Stunde. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.